Rätsel des Unbewussten.
Tales of Therapy.
Anna. Das Feuer, das sich selbst verzehrt. Teil 4.
Auch zu dieser Folge findet ihr eine Nachbesprechung auf unserer Förderplattform Patreon, in der wir das Geschehen einordnen und Hintergründe erläutern. Die Nachbesprechung erscheint einige Tage nach der Fallgeschichte, bis dahin könnt ihr uns gerne Fragen stellen. Wer uns einmal live begegnen möchte, die oder den laden wir herzlich am Freitag, den 13. Juni, nach München ein, zur letzten Station unserer Lesereise. Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes.
Wenn Patienten ins Agieren geraten, bedeutet das oft, dass etwas in der Therapie nicht gehalten werden kann. Ein Gefühl wird erträglich, wenn es einem anderen Menschen mitgeteilt werden kann, dieser es annimmt und versteht. Deshalb ist Therapie immer auch ein gemeinsames Verarbeiten von Gefühlen. Bleibt dieser Verstehensprozess jedoch aus, können Gefühle anwachsen und bedrohlich werden. Die Person beginnt zu handeln, um etwas Unerträgliches aus sich herauszubringen und nicht in der Flut der eigenen Affekte unterzugehen. Bei Anna geht es um solche unerträglichen Zustände. Ihr Agieren ist getrieben von Angst und einer unaussprechlichen Wut, die sie gegen sich selbst richtet, die aber eigentlich den Menschen gilt, die sie ausnutzen und missbrauchen. Dann versucht sie wieder, sich diesen Menschen brauchbar zu machen, sich ihnen zum Ausnutzen anzubieten, weil sie nur so das Gefühl hat, für den anderen irgendeine Bedeutung zu haben. In ihrem Erleben scheint es schlimmer, bedeutungslos zu sein, als ausgenutzt zu werden. Dahinter steht ein tief empfundenes inneres Nichts, eine Welt ohne Halt. Doch unser Kontakt ist zu schwach, als dass Anna sich in diesem Dilemma von mir verstanden fühlen könnte. Es gilt ein Grundsatz aus der Mentalisierungsforschung. Ein Mensch kann nicht über sich nachdenken, wenn er sich in hoher innerer Anspannung befindet. Um wieder ins Denken zu kommen, muss in der Therapie zunächst diese Anspannung reduziert werden. Erst dann können Worte überhaupt eine Bedeutung gewinnen. Manchmal gelingt dies durch Sprache, wenn es der Therapeutin gelingt, etwas anzusprechen, das die Patientin erreicht. Manchmal braucht es zunächst äußere Maßnahmen. Was kann Anna helfen? Ich denke darüber nach, ihr einen Klinikaufenthalt nahezulegen. Sage etwa, vielleicht könnte es hilfreich sein, eine Veränderung in ihrem Umfeld zu erwägen, damit sie mehr zur Ruhe kommen. Oder in einem anderen Zusammenhang, sie merken, dass sie an einem verzweifelten Punkt angekommen sind. Wir können überlegen, was sie tun können, damit sie festeren Boden unter den Füßen bekommen. Überraschenderweise scheint allein die Formulierung »zur Ruhe kommen«, das ich in unterschiedlicher Weise immer wieder äußere, bei Anna auf Resonanz zu stoßen. Ein Klinikaufenthalt lehnt sie jedoch ab. Anna: Ich möchte weiter zu Ihnen in Therapie kommen. Ich habe den Eindruck, dass sie einen Klinikaufenthalt als Zurückweisung durch mich erlebt, als meine Rache, nicht als Hilfe. Doch zumindest ist sie nach einigem Zögern dazu bereit, einen Termin bei einem Psychiater zu vereinbaren, der ihr schließlich ein Antidepressivum verschreibt. Anna nimmt das Medikament, berichtet aber von starken Nebenwirkungen. Sie verändert eigenmächtig die Dosis, woraufhin der Psychiater verärgert ein anderes Präparat verschreibt. Doch Anna vergisst die Einnahme immer wieder und nimmt daraufhin, entgegen ärztlicher Anweisung, eine doppelte Dosis. Dennoch tritt in der Mitte unseres zweiten Therapiejahres eine gewisse Beruhigung ein. Mir kommt es vor, als habe sich ein Zerstörungstrieb einstweilen erschöpft. Anna kann nicht mehr spielen. Ihre Sehnenverletzung ist so weit fortgeschritten, dass Schmerzmittel und Physiotherapie keine Linderung mehr bringen. Anna: Ich wollte gestern die Violine nehmen, aber ich konnte sie nicht einmal in der Hand halten, so starke Schmerzen hatte ich. Ich hatte Tränen in den Augen vor Schmerz. Und dann bin ich den ganzen Nachmittag in meinem Zimmer gesessen, mit der Violine auf meinem Schoß und habe geweint. Dieses Bild berührt mich. Anna erscheint mir unendlich einsam. Und wieder scheint es keinen Ausweg aus ihrer inneren Tragödie zu geben. Sie hat das, was sie quält, zerstört, ihr Violinenspiel, kann aber ohne es nicht sein. Sie kann nicht lieben, ohne zu hassen, und nicht hassen, ohne zu lieben. Doch jedes Agieren schafft Realitäten, in diesem Fall eine wirkliche Beschädigung. Wird Anna jemals wieder professionell spielen können? Axel Reutling vermittelt ihr einen Termin bei einem Spezialisten, der bestätigt, was bereits Annas bisherige Ärztin festgestellt hatte. Sie braucht dringend eine Operation, um bleibende Schäden zu verhindern. Ein quälendes Ringen zieht sich über mehrere Sitzungen, in denen Anna sich nicht entschließen kann, den Eingriff vornehmen zu lassen. Wieder scheint es um die unbewusste Funktion zu gehen, sich durch Selbstzerstörung an den ausbeuterischen inneren Objekten zu rächen. Zudem hat Anna panische Angst vor dem Eingriff, träumt von grausamen Ärzten, die ihre Hand verstümmeln und Experimente an ihr vornehmen. Auch hier taucht jenes missbräuchliche Gegenüber im Gewand des Helfers wieder auf. Ich. Sie können sich nicht vorstellen, dass ihnen jemand helfen kann, ohne sie gleichzeitig in eine Falle zu locken. Doch Anna geht es so schlecht, dass ihr schließlich nichts anderes bleibt. Die Operation verläuft gut. 2 Wochen darf sie ihre Hand überhaupt nicht benutzen, mindestens 3 Monate nicht spielen. Anna hält sich daran. Die Operation stoppt ihr Agieren, gibt ihrer inneren Spannung gewissermaßen ein Objekt, an dem sie haften bleibt, um das sie auch gedanklich immerzu kreist, die schmerzende, geschiente Hand. Anna verbringt Wochen zu Hause, in denen sie kaum etwas tut, sich kaum bei jemandem meldet, auch den Kontakt zu Axel Reutling reduziert. Nun wird auch spürbar, dass sie ernsthafte Angst davor hat, nicht mehr spielen zu können, dass, so Anna, mein Leben ruiniert ist. In dieser Zeit wird Anna nachdenklicher und in den Therapiestunden zugänglicher. Ich mache Anna den Vorschlag, die Frequenz unserer Therapie auf 3 Wochenstunden zu erhöhen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir für das, was passiert, mehr Raum hätten. Mein Gedanke dabei: Das 2-stündige Wochensetting reicht nicht aus, um Annas innere Zustände zu halten und eine tragende Alternative zu ihren bisherigen Beziehungserfahrungen zu entwickeln. Ein höherfrequentes Setting fördert Übertragungsprozesse. Ich werde für Anna verstärkt zu einer bedeutsamen Bindungsfigur, der gegenüber sie in ähnliche Dilemmata gerät, wie gegenüber den anderen ihr emotional nahestehenden Menschen. Doch gerade das gibt uns die Möglichkeit, diese Dilemmata therapeutisch zu bearbeiten. Allerdings birgt dies auch ein Risiko. Die Intensivierung könnte Annas Angst erhöhen, statt sie zu reduzieren. Deshalb halte ich es für notwendig, dass Anna in ihrem äußeren Leben etwas stabiler steht, was für mich vor allem eine Angelegenheit betrifft. Nämlich, dass Anna sich einen Job sucht, um nicht völlig von Axel Reutling oder ihren Eltern abhängig zu sein. Ich verknüpfe beides miteinander. Eine Erhöhung der Sitzungsfrequenz setzt für mich voraus, dass sie zumindest einen Nebenjob findet. Anna willigt ein, wobei nicht ganz klar wird, wie Anna meinen Vorschlag erlebt. Als Therapeutin in einer psychoanalytischen Behandlung ist ein konkreter Vorschlag zur Lebensgestaltung mit besonderer Vorsicht zu bedenken. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich bestimmte Voraussetzungen in der Realität geschaffen sehen muss, damit die Therapie sinnvoll stattfinden kann. Zugleich ist dies die Einstiegsstelle für Übertragungen. Muss ich darauf achten, wie Anna mich dabei erlebt? Ich glaube, in ihrem unbewussten Erleben könnte es sich etwa so konstellieren. Auch wenn sie mich nicht direkt bezahlt, verlange ich ja nun doch, dass sie Geld verdienen geht. In ihrem Erleben also, damit ich zufrieden bin, muss sie etwas tun. Ich biete ihr Beziehung, verlange dafür Geld. Emotionaler Kontakt ist nur möglich, wenn sie sich für mich in diesem Sinne brauchbar macht, also für meine Wünsche und Vorstellungen. Sie muss das tun, was ich will, damit wir in Beziehung sein können. Fast möchte ich der Vermutung Glauben schenken, dass Anna gerade deshalb so umstandslos in meinen Vorschlag einwilligt, weil er sich so sehr in ihr inneres Schema fügt. Ich denke, da Anna ein solches Gegenüber von früh an verinnerlicht hat, psychoanalytisch gesprochen, perverse oder ausbeuterische innere Objekte, kann sie mich und mein Angebot vielleicht gar nicht anders erleben. Ich versuche genau diesen Eindruck anzusprechen. Doch die negative Übertragung, so zu sprechen, scheint noch fern vom Bewusstsein. Anna: Nein, ich erlebe sie gar nicht als irgendwie fordernd oder so etwas. Sie sind da ganz anders als meine Mutter. Über Monate bleibt Anna passiv. Wir verharren bei der Frage, welcher Job für sie geeignet sein könnte. Ihrer Hand geht es besser. Sie kann nun wieder ohne Schmerzen Dinge greifen, aber weiterhin nur eingeschränkt spielen und üben. Fast ist es, als hätte sich auch eine unbewusst psychische Aversion gegen die Violine gebildet. Sie muss sich beinahe überwinden, um sie in die Hand zu nehmen. Laut des Arztes bleibt weiterhin unklar, ob sich die Sehnen vollständig regenerieren können, weshalb sie ihre Hand weiterhin schonen solle. Ich kann mir für Anna einige Jobs vorstellen, die zu ihr passen. Denke etwa daran, ob sie Geigenunterricht geben könnte. Sie bewirbt sich auf eine Stelle in einer Musikschule, bekommt auch eine Zusage, lässt die Gelegenheit dann doch verstreichen. Auch die Möglichkeit, in einem digitalen Start-up von befreundeten Musikern mitzuarbeiten, das für mich eigentlich ziemlich attraktiv und passend scheint, lässt Anna vorbeiziehen. Wieder fühle ich mich gequält, habe zugleich das Gefühl, hier abermals in die Rolle der antreibenden Mutter gedrängt zu werden. Schließlich nimmt Anna einen Job an. Es ist ein halbes Jahr nach der Operation. Sie entschließt sich, in einer Bar zu kellnern. Anna wirkt in der Stunde sehr zufrieden, als sie mir davon erzählt, dass sie bereits ihren ersten Probeabend absolviert habe. Ein Vorhaben, von dem sie mir zuvor nichts erzählt hatte. Ich merke, wie ich innerlich skeptisch bin, diesen Job eigentlich nicht für passend halte. Er bedeutet ja schließlich auch eine erhebliche körperliche Beanspruchung, gerade für die Hand. Zudem scheint mir Anna auf eine gewisse Weise zu fragil, irgendwie ungeeignet für das, so zumindest in meiner Vorstellung, mitunter raue Klima der Gastronomie. Ich: Was haben Sie denn für ein Gefühl gegenüber diesem Job? Anna: Es ist, glaube ich, gut, dass es nichts mit Musik zu tun hat. Es hilft mir vielleicht einmal, etwas anderes kennenzulernen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die keine Musiker sind. Was natürlich auch etwas für sich hat. Aber meine Zweifel bleiben. Wir wechseln in dieser Zeit in ein dreistündiges Setting, allerdings weiterhin, und das auch bis zum Ende der Therapie, im Sitzen. Das dreistündige Setting bringt eine Entlastung mit sich. Wir können Annas inneren Druck besser besprechen. Er baut sich weniger unkontrolliert über die Tage auf. Noch bevor in ihr die inneren Spannungen Überhand nehmen, findet die nächste Sitzung statt, was Anna hilft, mit verschiedenen Situationen ihres Alltags etwas besser umzugehen. Auch Anna bemerkt diese Veränderung. Anna: Wenn etwas passiert ist, muss ich nicht mehr so lange bis zur nächsten Sitzung aushalten. Ich kann es gleich mit Ihnen besprechen. Doch auch die Aspekte der negativen Übertragung verstärken sich. Indem ich zu einer wichtigeren Figur in Annas Leben werde, von der sie sich zunehmend abhängig fühlt, werde ich auch zu einem immer bedrohlicheren Gegenüber für sie. Doch diese Dynamik ist noch zu weit von Annas Bewusstsein entfernt, und spreche ich Momente ihres unterschwelligen Misstrauens und Ärgers mir gegenüber an, wischt Anna diese schnell beiseite. So etwa, als sie über einige Stunden auf einmal eine Fehlleistung entwickelt und beim Hinausgehen in einer somnambulen Geste auf den Lichtschalter drückt, mich damit gewissermaßen im Dunkeln stehen lässt. Dies passiert noch ein zweites Mal, bis ich sie darauf anspreche, was das bedeuten könnte. Anna reagiert überrascht und peinlich berührt, will es mir nicht so recht glauben, bis sie zum Ende eben dieser Stunde hin tatsächlich wieder auf den Schalter drückt. Gewissermaßen sich selbst auf frischer Tat ertappt, dreht Anna sich noch einmal zu mir um und schmunzelt, macht einen Scherz. In der nächsten Stunde sagt sie: Ich glaube, das ist, weil ich diese Geste von zu Hause so sehr gewohnt bin. Ich achte sehr darauf, nicht zu viel Strom zu verbrauchen. Ich: Nun machen Sie es aber hier. Vielleicht könnte es sich doch lohnen, einmal gemeinsam darüber nachzudenken, was hier passiert. Anna hört es aber wieder nur als vermeintliche Aufforderung, sich meiner Methode anpassen zu sollen, trägt auf eine seltsam entrückte Weise Ideen vor, wie ein folgsamer Schüler, der zu einer Gedichtinterpretation aufgefordert wurde. Anna: Was könnte es also bedeuten? Wo Licht, da auch Dunkel, im Dunkel liegen, im Dunkel stehen lassen, etwas liegt im Dunkel, das Licht ausknipsen. Jemanden das Licht ausknipsen. Beim letzten Satz lacht sie. Meine darauffolgende Deutung, dass sie mich, indem sie meine Bemühungen, ihre Handlungen zu verstehen, wegwischt und mich damit tatsächlich ausschaltet, erzeugt nur eine Art Staunen bei ihr. Gewissermaßen eine Bewunderung über das schöne Wortspiel, aber wiederum kein tieferes Nachdenken. Dennoch glaube ich, dass solche Versuche, etwas mit ihr zu verstehen, eine Wirkung haben können, auch wenn das lange nicht sichtbar ist. In der kommenden Zeit ist Anna vor allem mit ihrer neuen Arbeit beschäftigt. Sie füllt die Stunden mit dem, was sie auf der Arbeit erlebt, wie sie die Arbeit erlebt und wie sie sich dabei fühlt. Einerseits ist sie zu Anfang äußerst unsicher. Für die kleinste Unerfahrenheit, den kleinsten Fehler verachtet sie sich, hält sich für unfähig, den Job auszuführen. Tatsächlich steht ihr ihre gewohnt perfektionistische Art oftmals im Wege. Sie arbeite zu langsam, wirke, so ihr Chef, zu steif, solle etwa mit den Gästen lockerer umgehen, mehr lächeln. Und obwohl sie ihr auch Angst macht, ist Anna zugleich fasziniert von dieser ganz anderen Welt, in die sie Einblick bekommt. Doch schon bald etabliert sich in Annas Beziehungen ein bekanntes Muster. Ihr Chef, Rocco, sei ein muskulöser, rauer Typ mit Zottelbart, der es anpacken könne, der schweigend, aber aufmerksam seine Gäste beobachte, mit seismografischer Sicherheit die eine Person im Raum herausfiltern könne, die gerade einen Drink aufs Haus nötig habe und der selbst nach Feierabend nicht zu müde sei, mit seinen Stammgästen noch ein paar Gläser zu trinken. Anna fühlt sich zu Rocco irgendwie väterlich hingezogen. Gleichzeitig hat sie Angst vor ihm, weil sie regelmäßig mitbekommt, wie er sich vor anderen aufbaut und der andere, seien es unliebsame Gäste, seien es Mitarbeiter, runterputzt. Sie habe eine Art Kükenstatus, weshalb er sie bislang noch nicht angegangen sei, sie eher in Schutz nehme. So sei er etwa einmal dazwischen gegangen, als ein Gast Anna am Handgelenk gepackt und nicht mehr losgelassen habe. Insgesamt aber erlebt Anna die Arbeit vor allem als quälend, mühsam und sogar erniedrigend. Oftmals schmerze nach einer Schicht ihr ganzer Körper, Beine, Rücken, vor allem aber ihre Hand und Arm seien empfindlich. Die Schichten erschöpften sie. Oft liege sie hundemüde im Bett und könne doch nicht schlafen, sei noch zu aufgedreht von der Arbeit. Manchmal kämen hochinteressante Persönlichkeiten in die Kneipe. Meistens aber seien die Gespräche mit den Gästen oberflächlich und unecht oder aber schamlos und übergriffig. Es sei völlig normal, dass Gäste ihr an den Po fassten oder ihren Arm um ihre Taille legten, ihr schamlose Witze erzählten, deren Gegenstand meist sie sei, oder aber versuchten, Anna penetrant zu Dingen zu überreden, etwa auf ein Date, die sie nicht wolle. Ein älterer Herr, ein Stammgast, der sich bis dato eigentlich durch seine ausgesprochene Höflichkeit ausgewiesen habe, habe Anna an einem Abend auf einmal 20 Euro zugesteckt, als Trinkgeld, wie er gesagt habe, dann aber mit seinem Finger auf seine Wange gezeigt, signalisierend, dass sie ihm dort einen Kuss geben solle. Was Anna, widerstrebend, aber zugleich keinen anderen Ausweg wissend, gemacht habe. Seien zu viele Gäste da, fühle Anna sich oftmals überfordert. Einmal habe sie sich heulend aufs Klo zurückgezogen, was ihr den Ärger ihrer Kollegin eingehandelt habe, die wenig Verständnis gezeigt habe. Seien zu wenig Gäste da, halte Anna wiederum die Langeweile kaum aus, zähle sie die zähen Minuten, werde dann wütend über die scheinbar sinnlosen Aufgaben, die Rocco oder ihre Kollegen ihr übertrügen, wie etwa die Kaffeemaschine grundreinigen oder Aufgaben, die nicht in ihren eigentlichen Tätigkeitsbereich fielen, wie etwa in der Küche helfen. Zumindest kann Anna aber auch Spuren von einer guten Beziehung finden, etwa mit einer Kollegin, mit der sie sich verstehe, mit der sie über unangenehme Gäste scherzen könne. Nach einigen Monaten füllt Anna beinahe jede Therapiesitzung mit Berichten über ihre sie quälende Tätigkeit. Und so werde auch ich immer gequälter. Warum tut Anna sich das an? Ich versuche wieder den Gedanken aufzugreifen, den ich bereits zu Beginn ihres Jobs gefasst hatte. In einer Stunde sage ich: Sie haben mich so erlebt, dass ich von Ihnen verlange, Geld zu verdienen, damit wir die Sitzungszahl erhöhen. Sie haben sich meinem Wunsch gefügt, aber ich frage mich, ob Sie dabei nicht das Gefühl hatten, Sie müssen es tun, nur so können Sie von mir bekommen, was Sie brauchen. Indem Sie einen Job annehmen, in dem Sie sich nicht wohlfühlen, wollen Sie auch mich fühlen lassen, wie schlecht Sie sich von mir behandelt fühlen. Anna wiegelt ab. Sie sei einfach nur dankbar, dass sie zu mir in Therapie kommen könne, sehe da keinen direkten Zusammenhang und schiebt rationalisierende Gründe vor, weshalb es gut sei, dass sie nun wieder einen Job und regelmäßige Einkünfte habe. Gewissermaßen in einer Variation meiner Worte, mit denen ich ihr einst die Jobsuche nahegelegt habe. Aber in der darauffolgenden Nacht hat sie einen Traum, den sie mit in die nächste Stunde bringt. Anna. Ich befinde mich auf einem großen Anwesen. Dort ist auch eine Villa, aber ganz weit weg und ich auf dem offenen Rasen. Ich werde von einem tollwütigen Hund gejagt, der ganz furchtbar aussieht und so irre Augen hat. Er will mich beißen. Ich fliehe in Panik und entkomme ihm immer nur ganz knapp. Ich habe schreckliche Angst, dass er mich fassen und zerfleischen könnte, aber fast noch mehr Angst habe ich davor, dass ich überlebe und er die Tollwut auf mich überträgt. Dann gibt es einen Schnitt im Traum und ich befinde mich in einer kleinen, stickigen Hütte. Darin ist eine hutzelige alte Hexe. Von ihr geht etwas Bedrohliches aus. Ich mache seltsame Geräusche und gebe den totalen Stuss von mir. Hauptsache, etwas kommt aus meinem Mund, damit sie mich in Ruhe lässt. Aber die Hexe hört nicht auf. Sie kommt mir nahe und ich höre ihr Flüstern in meinem Ohr. Ich will dich nur mal anfassen. Jetzt gibt es aber wieder so einen Schnitt und ich sehe, dass da ein Publikum an der Seite sitzt. Das Hexenhaus ist in Wahrheit nur eine Bühne. Es ist ein Theaterstück, das wir aufführen. Jetzt lächelt mich die Hexe auch so an, also dass man so merkt, es war nur eine Rolle. Ich schäme mich aber in Grund und Boden, weil ich es ja alles für echt gehalten habe und mich alle dabei beobachten konnten, vor allem gehört haben, was ich für peinliche Geräusche gemacht habe. Ich halte diesen Traum für bedeutsam. Es wäre bei Anna nicht zu erwarten, dass ein Prozess des Bewusstwerdens mit einer reflexiven Einsicht beginnt. Ach so, so gehe ich mit mir um. Es kann sein, dass sich eine solche Weise des Denkens in Worten auch nie zwischen uns durchgehend als Gesprächsmodus etablieren wird. Aber der Traum zeugt davon, dass doch so etwas wie ein psychisches Prozessieren in Anna begonnen hat. Es einen Versuch des Verstehens gibt, auch wenn dieser noch ganz in der Sprache des Unbewussten spricht, nämlich die Bilder eines Traums. Die Villa im ersten Traumteil ist vielleicht ein Bild für das Gute und Versorgende, nach dem Anna sich sehnt. Und dass sie sich nur als etwas Grandioses vorstellen kann, ihr Japan. Doch diese Villa scheint in unerreichbare Ferne gerückt. Anna ist auf offenem Feld, ungeschützt, wird von den wilden Hunden verfolgt. Das mögen die Personen sein, die sie schlecht behandeln, aber auch ihre eigenen Gefühle, die sie verfolgen. Ich deute Anna. Es ist auch ihre grenzenlose Wut, die da ihre Zähne fletscht. Die Wut, dass sie die Villa nicht erreichen können. Sie haben Angst, dass die Wut sie zerreißt. Oder schlimmer noch, sie verrückt macht. Die Tollwut. Anna, ich hatte immer schon Angst, dass ich mich mit so etwas wie Tollwut anstecken könnte. Es ist so unheimlich, die Vorstellung, dass man die Kontrolle verliert. Ich, es ist Ihnen vielleicht in besonderer Weise unheimlich, weil Sie fühlen, dass Sie so eine Wut in sich haben. Es fühlt sich für Sie so an, als würde diese Wut keine Grenzen mehr kennen, wenn Sie einmal die Kontrolle über sich verlieren. Anna, mir in gewisser Hinsicht unbewusst, mit dem Bild der Tollwut antwortend: Wenn ich die Tollwut hätte, würde ich lieber gleich sterben, als noch mitzubekommen, wie ich verrückt werde. Im zweiten Teil des Traums verlagert sich die Szenerie ins Hexenhaus, wobei ich glaube, übersetzen zu können, in unser Therapiezimmer. Ich meine, mich in der alten, hutzeligen Hexe zu erkennen, eine Therapeutin, die Anna nur mal anfassen will. Es ist auf eine gewisse Weise zutreffend. Tatsächlich versuche ich ja genau dies, sind meine Verstehensversuche auch Berührungsversuche. Ich will mit dir in einen emotionalen Kontakt kommen. Anna aber erlebt das als verfolgend und bedrohlich, kann sich die Situation nicht anders vorstellen als die eines Übergriffs. Denn die Hexe im Lebkuchenhaus lockt zwar mit der Süße des emotionalen Kontakts, aber hegt in Wahrheit doch ganz andere Pläne, will ihren eigenen Hunger stillen, sich Anna im wahrsten Sinne des Wortes einverleiben. Nun aber gibt es noch einmal einen Wechsel in der Szenerie, der für mich eine bemerkenswerte Wendung darstellt. Anna merkt, dass das Ganze nur ein Theaterstück ist. Sicherlich mag dies etwas mit dem, in den Worten Sigmund Freuds, Eingriff des Traumregisseurs zu tun haben, der das Traumbild in irgendeiner Weise entschärfen muss, damit sie nicht aufschreckt, weiterschlafen kann. Ah, doch nicht so schlimm, es war alles nur ein Theaterstück, schlafe weiter. Aber ich glaube, es ist in dieser Wendung mehr. Sie enthält doch auch so etwas wie eine Erkenntnis. Es gibt noch eine andere Realität als die, wie ihr die Begegnung mit der Hexe zunächst erschienen war. Die Hexe erscheint ihr vielleicht nur als Hexe. Gewissermaßen mit der schlafwandlerischen Treffsicherheit eines Traumbildes gibt es im Traum die Ahnung, dass wir uns in Rollen begegnen, im Therapieraum eine Szene gespielt wird, psychoanalytisch gesprochen, ein Enactment sich ereignet, also eine unbewusste Wiederholung von Beziehungsrollen aus Annas Geschichte. Es ist, als ob ihr Traum für einen Moment jene psychische Bewegung vollzieht, die ihr in ihrem bewussten Denken noch so schwer fällt. Ein als ob zu denken. Man erlebt etwas, als ob es so wie früher wäre, aber es ist möglich, dass da noch etwas anderes ist. Doch wahrzunehmen, dass sich hinter der Maske der Hexe ein Mensch verbergen könnte, der mit ihr wirklich in Kontakt kommen möchte, ohne sie auszunutzen, das erlebt Anna nicht nur als Erlösung, sondern auch als Entblößung. Denn es bedeutet ja auch, dass jemand anderes sie in ihrer wirklichen Not sehen könnte, sie wirklich erkannt wird, was, so glaube ich, in Anna auf eine existenzielle Scham trifft. Solange sie die Augen verschließt, mitspielt, der perversen Logik von Axel Reutling-Beziehungen folgt, vielleicht in manchen Situationen sogar auf die Täterseite wechseln kann, muss sie nicht fühlen, was eigentlich geschehen ist und immer wieder geschieht. Dass sie missbraucht wurde, von anderen zum Objekt gemacht. Direkte Übertragungsdeutungen nach dem Motto »Mit der Hexe meinen sie eigentlich mich« gehen ins Leere. Aber wir können, gewissermaßen wie in einer Kindertherapie, mit den Figuren ihres Traums etwas nachstellen und darüber wird ein Moment des gemeinsamen Verstehens möglich. Ich sage, ich glaube, die Hexe ist nicht unbedingt ihre Gegnerin, sondern eine Mitspielerin. Sie und die Hexe führen etwas gemeinsam miteinander auf. Anna spinnt gedanklich weiter. Vielleicht ist es so, die Hexe tut erst so, als ob sie nett ist. Sie lockt einen mit Lebkuchen und warmem Tee. Und dann, wenn man sich ein bisschen wohlfühlt, kommt sie näher, ganz langsam, so dass man es erst gar nicht merkt. Erst schreicht sie einen nur über den Arm, dann will sie die Hand halten. Und wenn man dann nicht weggeht, ist man plötzlich in ihrem Haus gefangen und sie sagt, jetzt gehörst du mir. Ich. Sie haben das mit dieser Hexe so gelöst, ihr das Gefühl zu geben, dass man freiwillig bleibt, dass man von ihren Speisen nimmt, dann bleibt sie nett. Aber tief in ihrem Innern, da sind sie längst ausgebüxt. Die Hexe merkt es nur nicht. Anna sieht mich an, ohne dass ich erkennen kann, was sie denkt. Ich. Es scheint, als hätten sie sich in scheinbar harmlose Beziehungen eingebunden. Doch im Inneren bleibt die Leere. Tatsächlich wird die Hexe zu einem gemeinsamen Begriff, auf den wir zurückgreifen können. Jetzt ist wieder so eine Hexensituation, in der sie das Gefühl haben, jemand will sie in die Falle locken. Man könnte in der Sprache der Psychoanalyse sagen, die Hexe wird zu einem ersten Alpha-Element in unserer therapeutischen Arbeit. Ein Stück psychisches Land, hier ein Sprachbild, das eine emotionale Bedeutung trägt und die Erinnerung enthält, dass es zwischen uns einen Moment des Verstehens gab. Doch gerade weil unsere Beziehung an Tiefe gewinnt, wird unser Kontakt für Anna zunehmend heikel. Annas Erleben wird für mich erratisch. Sie kommt immer wieder zu spät, wirkt abgelenkt, schaut öfter auf ihr Handy, als würde sie von jemand anderem erwartet. Dann wieder wirkt Anna sehr angespannt. Doch sie kann, als ich sie darauf anspreche, nicht sagen, warum. Sie fühle nur so einen Druck. Nach der Stunde sei ihr oft schwindelig und sie habe Herzrasen. Es wirkt so, als müsse sie etwas in sich deckeln, mit aller Macht zurückhalten. Mein Gedanke, sie drückt das, was sie bewegt, in den Körper, der es aber kaum halten kann. Einmal spricht sie in einer Sitzung recht schnell und voller innerer Spannung über Details aus ihrer Arbeit, als sie sich unterbricht. Anna steht mitten in der Stunde auf, geht zum Fenster und bleibt dort stehen. Anna, es fühlt sich komisch an, hier zu sein, als wäre ich gar nicht richtig hier. Anna ist tatsächlich ganz blass und wirkt wie benommen. Ich. Etwas ist für sie gerade sehr beängstigend. Anna nach einer Weile. Nein, es geht schon wieder. Aber Anna zittert an den Händen. Als sie sich wieder setzen kann, sage ich, vielleicht kommen sie in Kontakt mit Gefühlen, die ihnen sehr unheimlich sind. Ich glaube, was ihnen besonders unheimlich ist, dass zwischen uns eine Nähe entstanden ist. Anna, immer noch von dem Angstanfall gezeichnet, haucht so etwas wie ein Ja. Sie fragt mich, ob sie die Decke haben kann, die neben meiner Therapiecouch liegt. Doch in den darauffolgenden Sitzungen ist sie wieder ganz anders. Sie spricht schnell, lässt kaum Raum, in dem ich etwas sagen könnte. Schließlich meint Anna, ich habe letzte Woche Rocco gesagt, dass ich länger bleiben kann, vielleicht auch jetzt immer an den Wochenenden, dann bin ich beschäftigt. Und ich habe Axel geschrieben, ob er gerade etwas für mich hat, ein Engagement, egal was. Axel meinte, wir sollten uns heute Abend auf ein Glas Wein bei ihm treffen, dann können wir sehen. Ich. Sie gehen zu jemanden, von dem sie wissen, dass er ihnen schadet. Anna. Ja, schon. Sie wirkt nachdenklich, aber irgendwie auch verschlossen. Doch obwohl wir in dieser Sitzung darüber sprechen und Anna scheinbar eine Einsicht darin gewinnt, dass sie sich mit ihrem Vorhaben selbst eine Verletzung zufügen wird, Anna geht trotzdem an diesem Abend zu Axel Reutling. In der nächsten Stunde berichtet Anna, es sei an diesem Abend nur um Sex gegangen. Axel Reutling habe sich an ihr befriedigt, sie dabei auch erniedrigend behandelt. Als sie ihn danach noch einmal nach einem Engagement gefragt habe, habe er den Kopf geschüttelt. Sie sei im Augenblick nicht bereit dafür, auf die Bühne zu treten. Das habe er an diesem Abend bei ihr gespürt. Sie sei geradezu sehr mit eigenen Themen beschäftigt. Anna habe alles mitgemacht, auch sich seiner Absage mit scheinbar verständiger Einsicht gefügt. In mir entsteht Ärger über Anna. Wieder gerate ich innerlich in die Rolle einer Mutter, die Anna erziehen will. Doch ich glaube, dass es für Anna hierbei noch um etwas anderes geht. Es ist fühlbar, wie sehr es ihr Angst macht, mit mir in Kontakt zu kommen. Bis hin zu offenen Panikgefühlen, dass sie ans Fenster gehen muss, wie um etwas Weite zu gewinnen, die Nähe zu mir aufzulösen. Ich denke, es liegt nicht nur darin, dass Anna mich als eine übergriffige Figur erlebt, also als einen potenziellen neuen Axel Reutling oder eine neue Variante ihrer Mutter, sondern weil Anna gerade das Gegenteil wahrnimmt. Sie fühlt, dass sie mit mir in eine andere Art von Kontakt kommen könnte. Darin liegt etwas außerordentlich Bedrohliches für Annas psychisches Erleben. Vielleicht gerade, weil sie sich so sehr danach sehnt, sie aber auch fühlt, wie abhängig sie von mir werden könnte. Oder, hier liegt das Moment von Panik, wie abhängig sie sich in Wahrheit jetzt schon fühlt. Abhängigkeit, das bedeutet für Anna nicht ein Nirvana des Versorgtwerdens, sondern eine Situation des Traumas. Ein Gefühl, das sie nur durch Gegenmaßnahmen in Schach halten kann. Zu Axel Reutling gehen, den Kontakt mit Rocco verstärken, also sich wieder an jene, psychoanalytisch gesprochen, ausbeuterischen Objekte zu richten, die ihr zwar schaden, aber ihr doch mir gegenüber ein Gefühl von Unabhängigkeit geben. Dass sie diese Objekte sucht, bedeutet auch, dass sie Angst hat, sie zu verlieren, Axel Reutling zu verlieren und damit auch, wiederum psychoanalytisch gesprochen, ihr Mutterobjekt. Mit mir in einen wirklichen emotionalen Kontakt zu kommen, das hieße, dass sie diese perverse Art von Kontakt nicht weiter aufrechterhalten kann. Aber bricht dann für Anna nicht alles zusammen? Ist das in ihrem Erleben nicht alles, was sie hat, und dahinter nichts? Dass sie zu Axel Reutling geht, das ist auch wie eine Meldung ihres inneren Seismographen, dass sie die therapeutische Beziehung nicht aushält, gerade weil sie anders sein könnte als das, was sie bislang erfahren hat. Ich versuche Anna genau das zu sagen. Ich glaube, sie wussten, was es bedeutet, zu Axel Reutling zu gehen, dass es ihnen damit nicht gut gehen würde. Aber sie haben es trotzdem gemacht, weil es für sie immer noch besser war, das zu ertragen, als das, was sie sonst hätten fühlen müssen. Anna, was meinen Sie? Ich. Die Angst, dass Sie merken könnten, dass Sie in Wahrheit Axel Reutling nichts bedeuten, dass er Sie nur ausbeutet, das müssten Sie wahrnehmen, wenn Sie sich von ihm lösen, und das ist etwas Erschreckendes. Und später in der Stunde? Wenn Sie diese Beziehung aufgeben, dann haben Sie Angst, ganz ins Nichts zu fallen oder ganz von mir abhängig zu werden. Aber woher wissen Sie, ob ich Sie wirklich halten kann, ob die Therapie Sie wirklich trägt, ob Sie für mich wirklich etwas bedeuten? Auf Annas Miene erscheint so etwas wie die Andeutung eines Erschreckens. Dann wieder zeichnet sich jenes Schmunzeln ab. Anna, warum bin ich nur so ein kompliziertes Wesen? Die Therapieferien, alle Unterbrechungen, werden nun in der Tat kompliziert. Gerade weil es ihr schwerfällt, ihre Gefühle gegenüber der Therapie mit mir zu besprechen oder in sich überhaupt wahrzunehmen, bleibt vieles unerlöst und nahe an der Handlung. Als ich eine Woche im Urlaub bin, beginnt Anna mir Nachrichten zu schreiben. So lese ich am nächsten Morgen in meinem Urlaub etwa die nächtlichen Mitteilungen. 2.13 Uhr. Ich kann nicht schlafen. 3.45 Uhr. Ich glaube, ich bin dabei, alles zu zerstören. 5.50 Uhr. Vergessen Sie es. Ich antworte ihr und frage, ob es etwas ist, das bis zu unserer nächsten Sitzung warten kann oder ob wir kurz miteinander telefonieren sollen. Daraufhin antwortet Anna den ganzen Tag nicht. Nun mache ich mir Sorgen, entscheide mich schließlich, sie anzurufen. Ich erreiche sie. Anna wirkt beinahe überrascht. Sie habe geschlafen. Ihr gehe es sehr schlecht. Es gebe große Probleme mit Rocco in der Bar. Aber das könne bis zur nächsten Sitzung warten. Dennoch sagt Anna am Ende unseres Telefonats: Danke, dass Sie angerufen haben. Anna kehrt nach dem Ende des Urlaubs in einem desolaten Zustand zurück. Rocco habe nicht erlaubt, dass sie einen Tag Pause mache, weil in der Bar so viel los gewesen sei. Sie habe fast die ganze Woche nicht geschlafen, selbst als sie Zeit hatte, sei sie nicht zur Ruhe gekommen. Rocco habe sie vor der versammelten Mannschaft unflätig angepumpt, weil sie so nutzlos herumgestanden sei. Sie habe daraufhin Angst vor ihm bekommen und sich nicht mehr getraut, auf ihren Arbeitszeiten zu bestehen. Sie habe in einer Art Überangepasstheit viel mehr Aufgaben verrichtet, als sie eigentlich müsste, sich bis in die Erschöpfung hineingearbeitet. Nun habe sie auch wieder Schmerzen in ihrer Hand. Sie habe aber absichtlich keine Schmerztabletten genommen und in der Bar schwere Sachen gehoben, selbst wenn es nicht nötig war oder sie um Hilfe hätte fragen können. Anna. Irgendwie war es so, als müsste ich den Schmerz fühlen. Ich wollte ihn irgendwie fühlen, als ob ich es nicht anders verdient habe. Ich. Sie hatten das Gefühl, ich lasse sie mit Rocco alleine, während ich in den Urlaub gehe. Das hat in ihnen eine ohnmächtige Wut geweckt, die sie wieder nur gegen sich selbst richten konnten. Anna. Es war irgendwie alles nicht mehr auszuhalten. Ich hatte das Gefühl, ich mache alles kaputt. Ich habe alles kaputt gemacht, was ich habe. Anna erzählt, dass sie in dieser Woche auch kaum etwas gegessen habe, bis ihr in der Bar schwarz vor Augen geworden sei. Rocco habe ihr daraufhin etwas aus der Küche gebracht, was sie auf seine Anweisung zu sich genommen habe. Aber am Abend habe sie sich übergeben müssen, habe nichts in sich behalten können. Auf dem Weg in die Arbeit sei sie an einem Strauch mit Vogelbeeren vorbeigegangen. Sie habe den Impuls verspürt, sich mit diesen zu vergiften, habe schließlich eine Beere genommen und gegessen. Aber es sei nichts passiert. Anna. Es war so ein Gefühl, dass ich alles kaputt mache, dass ich jeden enttäusche, sogar Rocco, dass ich jedem zur Last falle. Ich. Sie haben mir ja in dieser Zeit eine Nachricht geschrieben. Vielleicht war das schwer auszuhalten, dass keine Therapie war. Einerseits hat es sie so wütend gemacht, sich von mir so abhängig zu fühlen, aber sie wollten mich andererseits auch erreichen. Anna. Ja, aber da denke ich, dass ich sie auch genervt habe. Sie werden ja nicht dafür bezahlt, dass sie Leute wie mich in ihrem Urlaub betreuen. Ich habe schon überlegt, ob ich ihnen dafür Geld geben sollte, dass ich ihnen zur Last gefallen bin. Ich. Sie können sich nicht vorstellen, dass sie mir etwas bedeuten, unabhängig von der Frage, wie ich bezahlt werde. Und ich glaube, deshalb haben sie mir auch geschrieben, weil sie das wissen wollten, ob sie mir etwas bedeuten, auch wenn ich im Urlaub bin. Anna, so denke ich, kann sich nicht vorstellen, was es bedeutet, jemanden auf eine gedankliche Weise bei sich zu behalten, verbunden zu sein, auch wenn man gerade nicht beieinander ist. Für sie bedeutet in Kontakt sein, konkret in einem Abhängigkeitsverhältnis zu stehen, dass die eine Person der anderen Person gegenüber zu etwas verpflichtet ist. Dass Kontakt in gewisser Hinsicht nur durch Kontrakt sicherzustellen ist. Ist der Kontakt unterbrochen, muss man etwas tun, um den anderen zurück in diesen zu bringen. Paradigmatisch wie die Mutter in Annas Jugend, indem sie Anna mit Drohungen zwingt, bei ihr zu bleiben, nicht zu den Freunden zu gehen. Auch Anna, so glaube ich, verliert in den Pausen den inneren Kontakt zu mir. Und sie muss etwas tun, um fühlen zu können, dass sie noch bei mir ist. Wenn das nicht gelingt, geht sie zu Rocco oder Axel Reutling, weil es immer noch besser ist, als vor jenem inneren Abgrund zu stehen. Das Gefühl, für niemanden etwas zu sein. Tatsächlich ist es Anna ja auch gelungen, während des Urlaubs in meine innere Welt zu gelangen. Gewissermaßen mit den Mitteln des Agierens, und unter hohem Druck. Ich habe mir wirklich Sorgen um sie gemacht, nachdem sie mir diese Nachrichten geschrieben und dann nicht geantwortet hat. Man könnte sagen, auch Angst und Ärger sind eine Weise, mit einem anderen Menschen in Verbindung zu treten, sich beim anderen Menschen präsent zu halten, wenngleich auf eine negative Weise. Solange du dir um mich Sorgen machst, oder solange du dich über mich ärgerst, kannst du mich nicht vergessen haben. So tut sie in meiner Abwesenheit Dinge, die mich fühlen lassen, dass sie noch da ist. Aber das lässt Anna schuldig fühlen. Sie hat sich gewissermaßen gewaltsam in mich hineingezwungen. Und um sich von dieser Schuld zu befreien, möchte sie mich bezahlen oder sich selbst bestrafen. Anna bleibt in dem Dilemma gefangen. Die Therapie und ihr Erleben bewegen sich ständig zwischen diesen Polen hin und her. dass sie sich ersehnt, von mir auf eine wirkliche Weise geachtet, man könnte durchaus sagen, geliebt zu werden. Und ihre Angst vor diesen Gefühlen, die sie zurück in ihre destruktiv-perverse Beziehungsgestaltung drängt. Doch für Anna ist es schwer, das in Worte zu fassen. Sie stellt mir die Fragen mit ihren Handlungen, allem voran diese: Hältst du mich aus? Oder gibst auch du irgendwann auf? Lässt du mich fallen? Bedeute ich dir wirklich etwas? Sie muss die Antwort mit mir konkret erfahren. Und ich muss das, was Anna tut, konkret durchleiden, kann mich kaum auf ein symbolisches als ob zurückziehen, die Dinge aus einer reflexiven Distanz betrachten und mit ihr besprechen. Darin bin auch ich schließlich in einem Dilemma gefangen. Dass ich ins Denken gerate, das Geschehen auf einer abstrakten Ebene anspreche, das selbst erlebt Anna schon wie ein mich von ihr distanzieren. Sozusagen, als würde ich vor der konkreten Berührung mit ihr in Abstraktion fliehen. Aber wenn ich zu viel handle, auch zu agieren beginne, höre ich auf, Therapeutin zu sein, werde tatsächlich das eingreifend übergriffige Objekt, zu dem Anna mich in ihrer unbewussten Übertragung macht. Nicht nur für Anna, auch für mich ist die Behandlung eine Gratwanderung. Und wir beide wandern durch das, was der Psychoanalytiker Heinz Weiß vielleicht sehr treffend das Labyrinth einer Borderline-Kommunikation genannt hat. Doch ich glaube, dass wir trotzdem auch schon einen Faden in der Hand halten. Es ist ein großer Fortschritt, dass Anna mich in dieser Weise besetzen kann, etwa Urlaubspausen nicht mehr bedeutungslos vorüberziehen. Wesentliche Aspekte ihrer Problematik sind in die therapeutische Beziehung gekommen. Doch das macht die Therapie für Anna qualvoll. Wie weit kann Anna diesen Weg mit mir gehen? Ist ihr Wunsch nach einem guten Objekt stark genug, dass sie all die Angst und das Quälende überwinden kann?